Geheimnisse der Kraft. Unser erstes Geheimnis war Psalm 8. Unser erstes Geheimnis war, dass wir wieder in unsere Position kommen als Gottes Gegenüber, dass er uns anschaut, sein Angesicht vor uns ist, das leuchtet. Dann werden auch wir leuchtend und dann werden auch wir wie er. Und Gott ist voller Kraft und Saft und dann werden wir das auch. So, solange wir diese Position nicht einnehmen, solange wir diese Sohnschaft nicht finden und weiter rumlaufen als Waisenkinder, wird das mit der Kraft nichts. Wir sind ohnmächtig. Nicht mächtig, sondern ohnmächtig. Und um den Umgang mit Macht zu lernen, das ist wirklich eine Schule. Eine Schule des Heiligen Geistes. Umgang mit Macht. Umgang mit den Worten, die wir sagen, das ist der erste große Schlüssel. Gott macht es alles durch Worte. Er sagt es, dass es sein soll und es wird. Und so auch wir sollen sagen, was sein soll und dann wird es. So sind wir schöpferisch mit dem Schöpfer. Und damit ist die Welt noch nicht zu Ende geschöpft. Es ist noch nicht zu Ende. Es geht noch weiter. Und du bist der Mann mit dem Mund. Und du hast was zu sagen. Deswegen bist du also hier. Ja. Ein zweiter Schlüssel. Darüber haben wir geredet, ist, dass Gott den Regler der Kraft hochschiebt. Es kommt Energie, es kommt Feuer, es kommt Power. Und zwar so viel. Wir sind ja gewöhnt als Waisenkinder an ganz wenig, aber Gott will natürlich uns jetzt ummodeln, er will uns umorganisieren, er muss uns auch in neue Gefäße verwandeln, die mehr von dieser Kraft auch aufnehmen können, auch halten können, die darin leben können, auf einer ganz anderen Ebene, einem ganz anderen Niveau von Kraft. Und das wird das neue Normal. So eine neue Ebene von Kraft, wenn du da eine Zeit lang bist, wird das für dich ganz normal. Das ist dann gar nicht mehr so sonderbar und so abwegig und so irgendwie, das kann doch gar nicht sein, sondern das wird ganz normal. Das wird ganz normal. Und so, das ist für mich wichtig, ich glaube, Gott schiebt den Regler der Kraft in der ganzen Welt hoch. Die Gemeinde kriegt mehr Kraft, ob sie will oder nicht. Viele sagen, ich will nicht, kriegen sie trotzdem, haben ein Problem. Sie wollen nicht, kommt trotzdem. Ja, was macht man da, ne? Gott hält sich nicht an unsere Vorgaben, das ist unverschämt, ne? Wir wollen keine Kraft, doch. Die kriegt ihr, aber obendrauf, aber hallo und unten drunter Feuer und obendrauf den Wind und obendrauf noch, ich weiß es nicht, was für ein Donnerwetter. Also Kraft ist im Moment, kommt ganz viel Kraft, glaube ich, erlebe ich überall. Es kommt Kraft nur, dass die Leute nicht gewöhnt sind an Kraft und sie wissen nicht, soll ich jetzt das gut finden oder soll ich das schlecht finden? Ist das jetzt gut oder ist das schlecht, dass die Kraft kommt? Sind wir jetzt dafür oder sind wir jetzt dagegen? Die Experten sind sich noch nicht einig. Ist es von Gott oder vom Teufel? Ha. Aber Gott ist im Geschäft der Ermächtigung, immer. Er ist kein Ausbeuter und er möchte auch die Welt nicht ausbeuten, sondern er möchte die Welt segnen, die Welt mehren, die Welt anfachen und die Welt in Kraft bringen, ohne Maß und ohne Ende. Wow. Wichtig, dass wir das klar haben. Also der Regler wird hochgeschoben, es kommt Kraft, Pfingsten, Feuer, Energie, Leuchten. Und wenn das kommt, ja, dann haben wir ein Problem, ne, weil wir daran nicht gewöhnt sind und dann ist uns das auch unheimlich schwierig und wir fragen uns, mein Gott, mein Puls ist so schnell, bin ich krank? Aber vielleicht ist es was anderes. Und wir haben alle möglichen Symptome, die wir überhaupt nicht zuordnen können, weil wir das noch nie erlebt haben. Wir haben diese Kraft so wenig erlebt und wir halten auch nicht viel davon aus. Deswegen Pfingsten liest sich so romantisch und so schön, aber wenn das kommt, liebe Leute, dann ist das Power. Ne? Wir haben uns doch immer wieder gefragt, wie können einzelne Menschen solche Dienste machen? Ich habe euch ja gesagt von diesen Leuten in Indien, ne, da die da hunderte von Einrichtungen da irgendwie betreiben und jeden Tag eine Gemeinde gründen oder zwei und die also. Es ist für mein Maß, das ich kannte, war das unvorstellbar. Aber wir haben ja auch unsere Lieblingsprediger und fragen uns, wie machen die das? Wie macht das die Joyce Meyer? Wie macht die das? Die hat da 30 Bücher geschrieben und dann diese riesigen Konferenzen und dann auch Fernsehprogramm und jeden Tag und überhaupt. Also es ist doch, wir kriegen Zeugnisse, wir sehen Zeugnisse von Menschen, die machen in ihrem Leben so viel, als hätten sie 10 Leben. Von unserem Maß. Das ist so 10-mal mehr oder 50-mal mehr oder 100-mal mehr. Und man fragt sich, wie kann das sein? Und bei Jesus natürlich fragen wir es uns ganz besonders. Ich meine, die Evangelien beschreiben einen Zeitraum von wie viel? 3 Jahren. Mein Gott, 3 Jahre. Ich meine, das geht schnell rum, ne? 3 Jahre. Und in den 3 Jahren hat er das alles gemacht. Und das heißt, wenn man alles aufschreiben würde, was er getan hat, würde die Welt die Bücher wohl nicht fassen. Also haben wir nur eine kleine Auswahl in den Evangelien von allem, was er getan hat in 3 Jahren. Ist denn das normal? Nein, das ist nicht normal. Es ist nicht unser Normal. Es war sein Normal. Jesus war immer sehr gestresst, ne? Wenn du in den Sturm fährst, vergiss dein Kissen nicht. Ja, also es ist so, das habe ich versucht, euch rüberzubringen. Das Maß an Kraft kann so unterschiedlich sein. Ne? Das kann die Kerze sein, das kann die Sonne sein. Das kann der Becher Wasser sein, das kann der Niagarafall sein. Es ist gigantisch, diese Unterschiede. Die Maße sind so was von unterschiedlich. Und das ist der nächste Punkt. Wenn wir mehr von dieser Kraft also auch aufnehmen wollen und behalten wollen und damit klarkommen wollen, müssen wir verändert werden. Also wir müssen in einem Maß geheilt und wiederhergestellt und erweitert und gedehnt werden. Herr, erweitere mein Gebiet. Ne? So, wir haben ja dieses Jabesgebet und und der Herr sagt, ja, also wenn du das willst, können wir das machen, ne? Aber dafür werde ich dich zerlegen und wieder zusammensetzen oder ich werde dich verwandeln von der Raupe in den Schmetterling. Du kannst nicht in diesem Zustand, in dem du bist, diese Kraft aushalten. Sie wird dich umbringen, sie wird dich verbrennen, sie wird dich ertränken, sie wird dich, das kannst du nicht. Aber wir versuchen das ja im Kopf. Wir haben unsere Vorstellung, wir stellen uns die Gemeindeversammlung vor, so unser Maß, ne, so fast ganz tot. Und jetzt kommt die Power, ne, und wir versuchen das in unserer Vorstellung irgendwie unterzubringen in unserer kleinen Box. Weil wir können nur sehr schwer über diese Box hinaus denken. Das ist fremd, das ist neu, das ist anders und in uns drin ist so, ja, das wollen wir und da ist aber auch nein, ich habe aber auch Angst davor. Ja. Ich sehne mich nach Veränderung und ich fürchte Veränderung. Ja, so sind die Menschen, ja und nein zugleich, man kann es ihnen nicht recht machen. Ja. Und ich habe schon auch Versammlungen erlebt, die Kraft Gottes kam in einem solchen Maß. Ne? Die Gemeinde konnte nicht damit umgehen. Sie konnte gar nichts damit anfangen. Das war da, ja, das, ja, und dann war es auch wieder weg. Ne? Also man konnte damit nicht umgehen. Man hatte überhaupt kein Konzept, keine Idee. Man hatte dafür nichts. Und damit haben wir es zu tun und das braucht unser Gebet. Herr, verwandle uns in Gefäße, die es braucht, in Menschen, die 10-mal mehr aushalten können, aufnehmen können, die das können, die das aushalten. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ne? Weil es ist immer ja die Frage, was passiert, wenn es passiert, wenn das kommt. Wer ist bereit dafür? Ne? So, die Kraft Gottes stört, sie passt nicht in unsere ganze Architektur, wie unser Leben, unsere Zeit, unsere Arbeit, unser Timing. Alles wird durcheinander geschmissen, wenn die Kraft kommt. Wir wollen das da drin unterbringen, ne, nach Gewohnheit. Das muss da reinpassen in unseren Kalender. Es passt aber nicht in unseren Kalender. Versuch mal, die Evangelien in den Kalender zu stecken. Ja, hurra, ne? Fang mal an damit, du wirst nicht weit kommen. Und ich habe euch gesagt, der Heilige Geist, er ist Dynamik. Er bringt alles in Bewegung. Amen. So, wir sind gewohnt an ein statisches Konzept von Gemeinde. Wir legen die Dinge fest, der Geist bringt sie in Bewegung. Wir wollen es klar kriegen und der Geist sagt, nee, lass es mal unklar. Halte bitte mal etwas länger Unklarheit aus. Lass den Horizont mal offen. Wir müssen das nicht alles sofort zu Ende klären. Lass es doch bleiben, lass es doch offen. Ihr müsst das nicht alles erklären können, nicht alles irgendwie dogmatisch bis ins Letzte und dann ist das also dann wirklich, dann wissen wir Bescheid. Nein, warum denn? Wir müssen doch nicht alles wissen. Viele Lösungen liegen in dem Bereich des Nichtwissens. Manche haben gesagt, seliges Nichtwissen. Seliges Nichtwissen. Und tatsächlich, ich sage es immer wieder, es kommen Leute zu mir, die sagen, ich bin so, ich erlebe Dinge, ich weiß jetzt gar nichts mehr. Und dann sage ich ihnen, das finde ich mal gut. Also das macht mir wirklich Hoffnung. Das ist ja unglaublich. Bisher haben wir immer alles gewusst. Und jetzt weißt du gar nichts mehr. Gut, gut. Damit kann man was anfangen. Dass du mal nicht mehr weißt. Wie viel wissen diese kleinen Kinder? Das Kind wird geboren, was weiß das alles? Was weiß es? Weiß es was? Und du hältst dieses neugeborene Kind in deinen Armen und es ist sowas von heilig. Ja? Es ist so wahr, es ist so rein. Und diese Augen gucken dich an und du möchtest den Boden versinken, ja, vor diesem Kinderblick. Was ist das, was dich da anguckt? Ja, dann bringen wir dem Kind bei, du hast keine Ahnung, ne? Das Wichtigste ist, dass du jetzt mal weißt und erfährst, wie alles geht. Ja, dann machen wir es zu einem von uns, statt dass wir werden wie es. Ja, also Kinder, die kleinen Kinder leben in einer seligen Abhängigkeit von den Eltern. Reicht doch, dass die Eltern alles wissen. Warum muss ich denn alles wissen? Ich könnte auch spielen gehen. Lass die doch alles wissen. Sind doch die Eltern. Vertrauen. Vertrauen. Wie geht das alles? Und der Vater sagt, musst du nicht wissen. Geh spielen. Nein, ich will erst alles wissen. Und eher gehe ich nicht spielen. Spielen gehe ich sowieso nicht. Ich habe zu tun. Okay, was ich sagen will, wir alle gehen durch Prozesse, wenn wir denn stark werden wollen im Herrn und in der Macht seiner Stärke, gehen wir durch Prozesse der Zerrüttung. Wir werden bis auf den Boden zerrüttet, ja. Weil, dass wir alles wissen, muss wieder zurückgeschraubt werden, wo wir wieder nichts wissen. Und dann kann Gott uns neu und ganz anders belehren. wie das funktioniert mit ihm, nicht ohne ihn. Und dann muss er uns das beibringen, wie das geht mit den Worten, wie man die richtigen Dinge sagt, wie man das Licht ruft, wie man das Leben ruft, wie man sagen kann, sei heil und es funktioniert. Wie man Dinge sagen kann, die die Welt nicht sagen kann. Sei glücklich. Wie wäre das? Sei glücklich. Ja. Jesus hat mir immer wieder mal gesagt, das Wichtigste für den geistlichen Dienst ist, sei glücklich. Der Rest findet sich von alleine. Sei glücklich. Und er sagt, sei präsent. Sei wirklich da. Und er hat mir gesagt, die meisten deiner Zuhörer sind weder glücklich, noch sind sie richtig da. Aber Gott ist richtig da. Gott sagt, mein Name ist, ich bin. Ich bin. Ich bin's. Das ist also, das ist stark. Ja. Und jetzt kommen wir zu Jesaja 40. Die wunderschöne Stelle in Jesaja 40. Und da heißt es ja so schön, die bekannten Worte haben wir auch schon mal jetzt angesprochen. Jesaja 40, ganz am Ende, ab Vers 29. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen oder harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ist das übernatürlich oder ist das übernatürlich? Ey, alle sind am Straucheln, alle sind am Ermatten, alle sind gestresst. Und jetzt sagt Gott, ich gebe euch aber eine Kraft, mit der ihr nicht müde werdet, nämlich seine Kraft. Denn der Vers vorher sagt, Gott wird nicht müde, noch matt. So, unergründlich ist seine Einsicht. Ein ewiger Gott, noch ein Satz vorher, ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde, noch ein Satz vorher, hast du es nicht erkannt? Da haben wir's. Bumm. Hast du denn das nicht gewusst? Ihr wisst doch alles. Aber das habt ihr also nicht gewusst. Hast du es nicht erkannt, hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Hast du das denn nicht begriffen? Ja, in der Theorie schon, ne? Ich habe davon gehört, aber so richtig. Jetzt geht ja dieser ganze Abschnitt, der geht bei mir hier los ab Vers 12. Jesaja 40, Vers 12, da heißt die Überschrift bei mir, die unvergleichliche Größe Gottes. Die unvergleichliche Größe Gottes. So, und dann wird dann das hier beschrieben, wie diese Größe ist. Wer hat die Wasser, das Meer ist gemeint, gemessen mit einer hohlen Hand. Ja, wer hat die Wasser gemessen mit einer hohlen Hand? Die Himmel abgemessen mit der Spanne. Wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst? Die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen. Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Wer ist der Mann, der ihm Ratschläge erteilt? Mit wem hat er sich beraten, dass er ihm Einsicht gibt und ihn belehrt hätte über den Pfad der Gerechtigkeit und der Erkenntnis? Und über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer. Ich meine, das ist schon ein bisschen göttlicher Humor, ne? Die Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer. Ja, naja, ne? Die Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer. Also, das scheint nicht sehr wichtig zu sein, ne? Wie Staub auf der Waagschale. Inseln hebt er hoch, wie ein Stäubchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz. Sein Wild reicht nicht zum Opfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm als nichtig und leer. Und jetzt, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild, der Goldschmied beschlägt es mit Gold, mit silbernen Ketten. Vom Goldschmied Maulbeerholz wählt er ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Deutsch. Dass es nicht wackelt. Das ist dann nun mal wichtig, ne? Für ein Götterbild. Das muss schon feststehen, ne? Sonst kann man ja nicht dran glauben. Habt ihr es denn nicht erkannt? Hört ihr es denn nicht? Ist es euch denn nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr denn keine Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der die Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts anheim gibt, die Richter der Erde, der Nichtigkeit gleich macht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stammwurzeln in die Erde getrieben. Da bläst er sie schon an und sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Der Sturm. Dynamik. Power. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt doch zur Höhe eure Augen zu den Sternen. Wer hat diese alle geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Ich meine, was sagen die, wie viele Sterne man da irgendwie, ich weiß auch nicht. Das sind also wirklich unzählige und Milliarden und so. Und Gott sagt, habe ich alle gezählt? Kenne ich alle mit Namen? Das sind alles meine Freunde. Nur ihr kennt die noch nicht, ne? Ihr seid ja auch mit eurem Firlefanz beschäftigt, ne? Ihr guckt ja nicht hoch. Ihr seht nix, aber ihr haltet euch für klug. Er, der hierher hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Warum, Jakob, sagst du und sprichst du Israel, mein Weg ist vor dem Herrn verborgen und meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es denn nicht erkannt? Hast du es denn nicht gehört? Hast du es denn nicht begriffen? Und wir müssen sagen, nein, das haben wir nicht. Wir sind die Männer, die das nicht begriffen haben. Wir machen uns über jede Kleinigkeit sehr große Sorgen. Und jetzt sagt Gott, liebe Leute, ich gebe euch mal Schwingen. Und ich werde euch mal auffahren lassen in die Höhe, damit ihr seht. Damit ihr seht, was seht. Oh, dass der Herr endlich alle meine Probleme klärt und löst. Ne? So, das Erste, was wir zu sehen kriegen müssen, und hört mir zu, Brüder, das ist ein Prinzip. Wenn die Probleme kommen, wenn die Not kommt, wenn die Symptome kommen, dann bläht der Teufel diese mächtig auf, ja. Und du fühlst dich konfrontiert wie mit Goliath und du fühlst dich so klein wie eine Heuschrecke, ja, vor den Riesen in diesem gelobten Land. Du fühlst dich ohnmächtig und denkst, oh Mann, jetzt bin ich aber dran, ne. Und das ist aber schwierig und das ist aber, und der Teufel sagt, ja, das hast du recht, das ist ein solches Problem. Hol alle zusammen, es muss gebetet werden, gebetet werden, gebetet werden, das Problem muss gebetet werden. Ja, genau. Und das Problem sitzt fett in der Mitte, alle beten da drum, es ist sowas von wichtig, es ist wie ein Götze. Von der Größe Gottes siehst du nichts, ne? Du siehst die Größe des Problems. Und jetzt sagt Gott, solange du das für groß hältst, hast du ein Problem. Ne? Weil du lässt es groß sein. Du erlaubst das. Es ist deine Sicht darauf. Du meinst, dass das so ist und das Problem sagt, ja, ganz genau, ich bin wirklich sehr fett und mächtig und groß. Ne? Und ich werde dir noch viele Inspirationen geben, warum ich das bin. Und dann bist du erledigt. Dann bist du so klein. Ne? Und Gott sagt, ich gebe dir Flügel und ich lasse dich aufsteigen über die Erde. Über diese Ebene, auf der diese Probleme sind. Sie sind alle auf einer irdischen Ebene, oder? Meinst du, die sind im Himmel? Sind die auch im Himmel, die Krankheiten und die Dämonen und die Nöte und der Stress und der Wahnsinn? Das ist da ja überhaupt nicht, das war da auch noch nie, der Himmel kennt das gar nicht. Aber auf der irdischen Ebene ist das normal, da ist das. Und Gott sagt, ich throne darüber. Und jetzt holt er dich in die Höhe, er holt dich eine Etage höher. Komm hier höher herauf. Und dann siehst du aus einer ganz anderen Perspektive auf diese Probleme, auf diese Symptome, auf diesen Mangel, auf diese Not, was immer es ist. Du guckst nicht mehr von da drunter da drauf, sondern von da drüber darauf hinab. Ist ein ganz anderer Blick, ne? Das ist ein ganz anderer Blick. Du bist nicht mehr unterlegen. Du bist jetzt überlegen. Vielleicht ist es damit noch nicht fertig, aber das ist der erste Schritt. Gott holt uns in eine überlegene Position, in der wir seine Macht, seine Größe in einer Weise wahrnehmen können, dass es größer ist als das Problem. Dass es dem Problem überlegen ist. Dann kommen wir in eine Gelassenheit, in eine Freiheit diesem Problem gegenüber. Hat es uns erst gelähmt, sind wir jetzt wieder beweglich. Wir können das wieder ganz anders sehen, wir können wieder denken, wir können irgendwie, unsere Handlungsfähigkeit kommt zurück. Wir sind nicht mehr darunter. Wir sind nicht mehr unter dem Fuß und kommen nicht weg. Ne? Sondern Gott holt uns hoch. Das ist immer das Erste. Wir wollen, oh Gott, löse bitte sofort mein Problem. Und Gott sagt, nein, ich löse nicht sofort dein Problem. Dein Problem wirst nämlich du lösen. Aber damit du das lösen kannst, hole ich dich eine Etage höher. Auf eine Ebene, wo diese Probleme überhaupt nicht sind. Auch noch nie waren und auch nie sein werden. Da kannst du erstmal Luft holen. Und wenn wir dann ein bisschen aufgeatmet haben, ein bisschen gelassener geworden sind, weil uns die Größe Gottes anfängt, bewusst zu werden, dass sie ja viel größer ist als das, dann sind wir bereit für Lösungen. Hol dir 5 Steine. Wirf das Netz da aus. Ich meine, die Lösungen sind normalerweise, die Lösungen für die schlimmsten Probleme sind in der Regel super einfach. Super naiv. Ne? Du schlägst dich mit dem Krieg mit G5 rum. Ich habe vorhin gehört hier, ne? Zum Beispiel diese Mobilfunkstandard, G5. Und ich habe mir gedacht, der Herr wird nochmal eine Maus schicken, das Kabel durchzufressen. Und das System fährt runter. Und ich habe mir gedacht, das wäre so typisch Gott. Ne? Mit sehr einfachen Mitteln große Probleme beenden. Weil für ihn sind die ja gar nicht groß. Für uns, aber für ihn nicht. Er hatte auch gar keine Angst davor. Sehr schön wird das beschrieben. Müsst ihr nachgucken, wo das steht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo dieser König von Assur Israel einzingelt, umzingelt mit hier Hunderttausenden von Soldaten. Und dann, ja, und dann kommt dieser Rabschake, dieser Sprecher des Königs. Er kommt da vor die Tore von Jerusalem und hält also lange Reden, warum es das Vernünftigste auf Erden ist, sich zu ergeben. Ich meine, was Vernünftigeres kann es überhaupt nicht geben. Und der Rabschake zählt alles auf, was der König von Assur mit den anderen Völkern gemacht hat. Und na, und hört mal zu, na, mit denen hat er das gemacht und mit denen hat er das gemacht. Und die sind sowieso mächtiger wie ihr. Und mit denen ist er so verfahren, mit denen habt ihr das denn nicht gehört. Und ihr wisst doch Bescheid und ihr könntet einfach aufgeben. Dann wäre er ein ganz anständiger Typ. Und er würde euch verschonen und keine Ahnung was alles. Also der textet ohne Ende, textet der die zu. Warum sie bitteschön ihre Knie vor dem Problem beugen sollen. Ne? Und es ist so vernünftig. Und der König hat gesagt, guter König, antwortet ihm kein Wort. Ich meine, ist das klug oder ist das klug? Warum diskutierst du mit dem Feind? Immer wieder, also früher war ich darin auch echt gut, ne? Das Problem kam und alle Feinde mit dem Problem kamen auch gleich hinterher, ne? Und dann fing ich an, mir Gedanken darüber zu machen. Und dann fing ich an, mit da irgendwie innerliche Diskussionen zu führen und endlose Gespräche darüber und hab mit irgendwelchen, irgendjemand hat mich beleidigt oder irgendwas ist passiert und dann diese inneren Verhandlungen und Dialoge und also ich, und der Herr sagte mir irgendwann, hör auf. Kein Wort mehr. Und ich, ja, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und der Herr, das wäre mal eine feine Sache, wenn du nicht mehr weißt, was du sagen sollst. Das wäre mal ganz gut. Wenn wir mit dem Feind nicht diskutieren, das irritiert den. Und es hungert ihn aus. Denn er braucht deine Aufmerksamkeit. Und wenn er deine Aufmerksamkeit nicht bekommt, wird er das nicht lange aushalten. Er wird wie ausgehungert. Du antwortest einfach nicht. Ja, das ist also auch für die Dämonen schwierig, wenn irgendwie keine Reaktion kommt. Das ist also... Ja, wir antworten nicht. Und dann ist dieser König, dann hat er sich im Tempel eingeschlossen. Er hat die Türe zugemacht, er hat die Feinde draußen gelassen. Er hat sich da eingeschlossen und dann ging er da an dem Altar, er ging auf und ab. Stundenlang, tagelang, er ging auf und ab und hat nur laut erzählt, sich und Gott, was Gott alles getan hat. Da hast du uns gerettet und da waren die Feinde und da ist schon mal und dieses hast du und du hast uns damals das und das getan und du hast uns schon gerettet aus der Hand von dem und dem und da hast du das gesagt und da hast du das getan. Er hat sich in die Größe Gottes hineingeredet, ne? Er hat so lange darüber geredet, so lange, bis er durch war, bis er sich nicht mehr gefürchtet hat. Dann kam eine Botschaft des Propheten Jesaja, die sagte, also die Sache ist gegessen. Dann in der Nacht schlug ein Engel des Herrn 100.000 Mann. 100.000 Mann. Ja, ich meine, schade für die 100.000 Mann, aber ansonsten war es Halleluja, ne? Ja, und dann war ein Hinterhalt und der König musste zurück nach Hause und da haben seine Könige ihn dann, seine Söhne haben ihn dann umgebracht. Also der Schuss ging voll nach hinten los. Ne? Aber dieser König war so klug, er war so klug. Er hat das ausgeblendet, ging da in dem Tempel auf und ab und hat nur über die Größe Gottes geredet, nur über die Rettungen, nur über das, was er schon Gutes getan hat und bis in ihm selbst es Klick machte und er wusste, also ich meine, angesichts dessen, warum sollte Gott uns jetzt hängen lassen? Also das ist überhaupt nicht denkbar. Ne? Das ist ja noch nie passiert. Wunderbares Beispiel. Also, wenn die Krise kommt, schließ zu, lass sie draußen und dann geh auf und ab. Lobpreis kannst du auch anmachen, so laut, dass es lauter ist wie die Probleme. Und dann redest du über die Größe Gottes, die unvergleichliche Größe Gottes. Und dann wird Gott dir Flügel geben und du wirst auffahren auf eine Ebene über diesen Problemen. Und auf dieser Ebene sind die nicht mächtig. Auf dieser Ebene sind die klein, lächerlich. Das mögen die nicht, wenn wir die lächerlich finden. Wenn sie unsere Aufmerksamkeit nicht kriegen. Und hier ist wirklich der Krieg, ne? Der Krieg um unsere Aufmerksamkeit. Wer bestimmt unser Denken, unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung? Wer bestimmt das? Ja. Viele Menschen können nicht geheilt werden, wenn du sie nicht an den Punkt führst, wo den Moment lang vergessen, dass die krank sind. Es ist so in diesem Moment, wo die so abgelenkt sind davon. Da packt es, da greift es. So einen Moment lang haben sie vergessen, dass hier alles ganz schlimm ist, ganz schlimm ist. Ne? Ich habe eine Sendung gesehen, wo so ein Evangelist, der ging, da hat er so einen Mann mit so Sauerstoffmaske hier, so typisch COPD, ne, Atemnot, und er hat den dann da so aufgerichtet und sagt, lass uns mal ein Stück gehen. Und dann ging er mit diesem Mann, und ich dachte, ja, was macht der Evangelisten? Also der ging mit diesem Mann, der so eine schlimme Luftnot hatte, ne? Und hat dann mit ihm geredet über dies, über das und wie ist denn zu Hause und da und alles mögliche. Ich dachte mir, was geht vor sich, ne? Und währenddessen hat er hinten den Sauerstoff zugedreht. Hat er gar nicht gemerkt, ne? Und sie gingen weiter ohne den Sauerstoff, ne? Aber die Maske noch auf, hat er gar nicht gemerkt. Also kein Sauerstoff mehr. Sie gingen weiter und haben weiter geredet. Und dann ging er mit ihm so eine Treppe runter. Und der Mann hat ein bisschen gezögert und dachte sich, aber ich kann ja eigentlich keine Treppe und so. Und dann der sagte, ja komm, ich halte dich, wir gehen da runter. Dann gingen sie da runter, dann gingen sie wieder rauf. Und so ging das von einer Stufe zur anderen. Dass der Mann hat immer mehr Dinge getan, die er gar nicht tun konnte. Aber der Evangelist hat die ganze Zeit ihn abgelenkt. Ja, was ist hiermit und damit? Und der Mann war natürlich auch irgendwie geehrt, also dass der Evangelist sich so um ihn kümmert. Und er war von seiner Krankheit unglaublich abgelenkt. Ne? Und die Kameras waren da drauf und das Publikum. Und also der Mann, er wurde wirklich abgelenkt von seiner Krankheit. Ne? Die hatten inzwischen die Flasche schon ganz, also die war auch nicht mehr da, ne? Hat er immer noch nicht gemerkt. Und ich dachte mir, wie genial, ne? Ablenkung. Jahre Krankenpflege, ich kenne mich aus. Oh, ich habe das erlebt, ne? Wenn Leute sich konzentrieren auf ihre Krankheit oder wenn Leute davon abgelenkt werden, da kommt der Besuch, da ist dies, da ist das, auf einmal sind sie total abgelenkt, vergessen, dass sie Schmerzen haben. Die vergessen das einfach. Du kommst Stunden später dahin und sagst, ja, haben sie denn ihre Medikamente? Ach, habe ich ganz vergessen. Und vorher, wo konnten die gar nicht leben ohne diese Tabletten? Ne? Und so, wann kommen meine Tabletten? Jetzt haben sie es ganz vergessen. Das zeigt, wer die Macht hat. Der Mensch. Nur, dass er es nicht weiß. Er hat keine Ahnung, wer er ist. Er hat keine Ahnung, dass er was zu sagen hat. Das ist auch mit diesen Placebo-Effekten, ne? Leute, wir irgendwie, ne? Die nehmen den Placebo, man hat Placebo-Operationen gemacht, hat auch funktioniert. Alles funktioniert, weil die das geglaubt haben, tief und fest. Ja, ich bin jetzt operiert worden, die hat man die ein bisschen in Narkose getan und hat irgendwo einen Strich und hat dann eine Naht und dann glaubten die, ich bin operiert. Mir geht es gut. Und es ging ihnen gut, ne? Und man hat das kontrolliert und es ging ihnen immer noch gut. Sie sind ja operiert, ne? Ja. Jetzt haben sie es geglaubt. Warum können wir an die Größe Gottes nicht glauben? Warum ist uns das so schwer? Weil würden wir daran glauben, wären wir doch der Welt überlegen. So einfach ist das. Deswegen holt Gott uns hoch und sagt, hier Flügel, komm mal über das Problem. Schau mich an, schau weg davon, schau weg von dem einen, schau mich an. Wegschauend von allem anderen, hinschauend auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So. Und das ist ein Geheimnis der Kraft. Der Teufel ist ein Parasit, er hat keine eigene Kraft. Jesus ist gegeben, alle Macht, alle Macht, alle ist wie viel, ist das vielleicht alle? Warum halten wir den Teufel für so mächtig? Viele Leute halten den wirklich für außergewöhnlich mächtig, ne? Und die kämpfen Tag und Nacht mit dem Teufel rum, ne? Und ich denke mir, naja, sie geben ihm echt ganz schön, ja, ganz schön irgendwie schon, ne? Sie geben ihm ganz schön Ehre, ne? Und immer geht es um die Dämonen und die Dämonen müssen und dann, und die sind so mächtig und auch nicht denken mir, naja, also irgendwie, ich möchte nicht so leben. Ich kann das nicht. Ich möchte in eine Position kommen, wo ich unerreichbar bin für die. Wo die nie waren und nie sein werden. Und von dort aus ist es ganz anders, als auf der irdischen Ebene sich damit endlos rumzuschlagen. Habt ihr euch nicht manchmal gefragt, werden die Dämonen denn nie weniger? Wir haben so viele schon ausgetrieben. Das werden ja nie weniger. Nie, anscheinend ja nie. Ich meine, wir sind seit 2000 Jahre Kirchengeschichte, werden Dämonen ausgetrieben. Ja, irgendwie kriegen die Junge oder was? Wo kommen die alle her, ne? Und sie geht immer weiter, irgendwie ist es wirklich erstaunlich, ne? Und manchmal frage ich mich, ob wir die nicht erschaffen. Durch unseren Glauben daran. Ja. Die Instanz, die das Sagen hat in deinem Leben, bist du. Dein Leben ist dir von Gott gegeben worden, oder? Kannst du das glauben? Ist das klar? Also dieses Leben, das du hast, das hat ja kein Teufel gemacht, auch die Welt nicht. Und das ist ja deins, das ist ja von Gott direkt, ist es dir gegeben worden. Es ist deins. Wer hat das Sagen in diesem, deinem Leben? Du hast das Sagen. Es ist ja deins. Ich meine, über deins hast du ja auch was zu sagen. Kannst du doch, darfst du doch, sollst du doch. Ja, dann rede darüber. Sag, wie es sein soll. Wir sind passiv geworden darin, müde. Und das gefällt dem Teufel, dass wir müde sind und dass wir keinen Widerstand leisten. Und er kann unser Leben uns stehlen und er kann es uns aussaugen wie eine Zecke. Ja, und wir lassen es zu. Das ist so anstrengend, Widerstand zu leisten. Aber es ist immer der Anspruch. Wir legen die Hand auf unser Leben und sagen, dies ist meins, dies ist mir von Gott gegeben und ich will es auch haben. Wir hatten vorhin am Tisch auch geredet, dass so viele Männer ihr Leben gar nicht haben wollen. Also so früher, ich war oft in, also es ist heute ja besser geworden, aber früher in vielen Versammlungen habe ich auch Männer gefragt, willst du leben, ne? Willst du leben? Und es kam keine Antwort. Also es war Verhaltenheit, es war Unsicherheit. Die Männer wussten nicht, ob sie leben wollen. Ne? Aber wenn du gar nicht weißt, ob du dein Leben überhaupt haben willst, ich meine, alle Teufel triumphieren, ne? Weil du lässt dich hängen, du lässt dein Leben einfach besetzen. Weil du willst es ja gar nicht. Und Gott hat mir auch über mich selber das oft und oft gezeigt und gesagt, dein inneres Leben, dein wirkliches Leben ist so groß, du weißt ja gar nicht, wie groß du bist. Und viele Anteile von dir, denen bist du dir gar nicht bewusst, dass die überhaupt da sind. Das weißt du gar nicht. Ne? Das gehört dem Feind schon lange. Das ist wie Felder, die verlassen worden sind. Und der Feind kommt und sagt, oh, diese Felder nehme ich, die will ja anscheinend keiner haben. Leute, wenn ihr die Größe Gottes anfangt zu erkennen, fangt ihr auch an, eure eigene Größe zu erkennen. Das geht Hand in Hand. Und wenn ihr die Größe Gottes nicht erkennt, erkennt ihr auch eure eigene Größe auch nicht. Das geht Hand in Hand, weil wir sind in seinem Bild geschaffen. Das geht einfach zusammen. Und immer, und das ist ein Prinzip, immer wenn wir unterlegen sind, wenn wir genervt sind, gestresst sind, wenn wir nur noch so getrieben sind von der Arbeit und den Umständen, wenn wir überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen, nur noch hinterherlaufen, wir müssen anhalten. Wir müssen anhalten und sagen Schluss. Ich gehe in den Tempel, ich schließe die Türe zu, und ich werde im Gebet bleiben, bis ich wieder weiß, dass Gott groß ist. Größer wie das. Und in dem Moment, wo du das erkennst, wendet sich das Schicksal. In dem Moment, wo du diese Größe erkennst und sich dir das offenbart, hast du gewonnen. Du hast dann einfach gewonnen. Dann kommt ein Engel und schlägt 100.000 Mann für dich in einer Nacht. Kannst du viel Beute einsammeln. Ne? Hast du nichts für getan. Doch, du bist in den Tempel gegangen. Du hast die Tür zugeschlagen. Wenn du versuchst, gegen ein Heer von 100.000 Mann anzukommen, wie stehen deine Chancen? Ich meine, das ist wirklich, also, 100.000 Mann. Wir haben überhaupt keine Chance, dagegen anzukommen. Aber ein Engel in einer Nacht. Glaubt ihr, den Engel gibt's immer noch, der sowas tun kann? Ich glaube auch. Also diese Engel sind nicht ausgestorben. Die sind immer noch da. Und die würden auch das Heer, mit dem du zu tun hast. Ich meine, diese Bilder der Bibel sind drastisch. Ne? Wir sehen immer wieder gegen Israel riesige Heere kommen. Ne? Riesige. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende bewaffnet mit Wagen und also riesige Heere, die da, also wo allen klar ist, wir haben nicht die geringste Chance gegen die. Gideon, wunderbares Beispiel. Ne? Ja. Aber wie das Heer geschlagen wird, auch bei Gideon, ich meine, es ist halt wirklich für den Feind schon peinlich. Ne? Ja. Und das ist einfach Gottes Spezialität, dass es für den Feind am Ende noch echt schwer peinlich ist und in die Geschichte eingeht. Mit welchen unglaublich naiven Mitteln. Ja. Und die Geschichte ist schön, Gott sagt, also was ihr da aufzubieten habt gegen dieses Heer, ich meine, erstens ist das ja nichts, ne? Aber ich finde, ihr seid noch zu viele. Und dann hat er dieses Heer ja von Gideon immer noch reduziert. Ne? Immer weniger. Ach nee, das sind auch noch zu viele. Ja, die sollen auch noch nach Hause gehen. Also, das ist, ne? Da brauchst du schon eine Offenbarung der Größe Gottes, dass du sagst, ihr könnt auch nach Hause gehen. Wir sind zu viele. Wir machen das mit einer ganz kleinen Einheit. Oh Mann, dann diese lächerliche Strategie und so weiter. Ich meine, ihr kennt die Geschichten. Ne? Die Bibel ist voll von diesen Geschichten. Ne? Daran hat sich nichts geändert. Die Geschichte setzt sich in deinem Leben fort und auch du musst genau diesen Weg gehen, den die auch gegangen sind. Da steht alles da für dich. Ich weiß, das sagt sich einfach und es ist nicht so einfach, aber es ist der Weg, der zu gehen ist. Hast du es nicht erkannt? Hast du es denn nicht begriffen? Hast du es denn nicht gehört? Ist es dir denn nicht klar geworden? Begreifst du das denn nicht? Das ist für mich nix. Ein Tropfen am Eimer. Das ist aber eine ganz andere Perspektive. Ich erinnere mich an einen Gebetskreis, ich erzähle es immer wieder gerne, da hatten wir auch eine Frau dann in dem Gebetskreis, die hatte auch eine ganz schlimme Diagnose bekommen und wir wussten, ja, die hat die jetzt also bekommen und die sitzt jetzt hier, um ja, dass wir für sie beten und so und ja, und ich war auch voll von diesem, oh Mann, diese arme Frau und diese schreckliche Diagnose und überhaupt, ne? Und dann wollten wir anfangen zu beten. Und dann konnten die Leute nicht beten. Die wollten jetzt vernünftige Worte sagen und haben gelacht. Alle haben gelacht. Also jetzt saß die Frau in der Mitte und alle um sie herum haben gelacht. Und ich meine, das war peinlich, wie es nur peinlich sein konnte. Ich bin im Boden versunken. Und jeder, aber die wollten jetzt, also richtig und ernsthaft und dem Problem angemessen, weißt du, wollten jetzt beten, ne? Es ging nicht. Es wurde gelacht und gelacht und gelacht und ein vernünftiges Gebet konnte, wollte nicht, ging nicht. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, ne? Und mit diesem Lachen kam, also am Ende hat die Frau auch angefangen zu lachen. Also es kam eine Erleichterung, es war so, das Problem, ja, das war ja nur noch lustig, ne? Ich meine, das ist nicht lustig, aber es war nur noch lustig und alle haben nur noch gelacht darüber. Und ich wusste, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben uns diesem Problem nicht gebeugt. Wir haben nur noch gelacht. Nächste Untersuchung, Diagnose hatte sich erledigt. Wie das dann so ist, ne? Und so, ja, Mann. Aber da habe ich gedacht, das ist manchmal Gottes Strategie, ne? Wir wollen beten und er gibt uns Lachen. Wir wollen das ganz schlimme Ding jetzt schwer ins Gebet nehmen und wollen da wirklich jetzt mal richtig, aber wirklich, jetzt mal wirklich richtig ernsthaft beten. Und dann wird gelacht. Anti, das ist ja so eine Antithese, so eine. Das ist wie Jesus sagt, wenn sie über euch alles Falsche und Lästerliche und Böse sagen, ja, dann frohlockt. Ja, wie dann frohlockt? Ich meine, dann soll ich frohlocken? Ich meine, hallo, das ist alles andere als das, ne? Und er sagt, dann frohlocke. Und freue dich doch. Wenn sie dich verspotten, freue dich doch. Wenn sie über dich lügen, wenn sie deinen Ruf ruinieren, freue dich doch. Komm, auf, mach, freue dich. Und dann, ja, das ist so, ne? Ja, und dann wirst du irgendwann gehorsam und denkst dir, naja gut, dann freue ich mich jetzt mal. Ne? Zähne knirschen, fängst du an, dich zu freuen. Aber dann kommt diese Salbung, dann kommt diese Kraft da drauf, weil du gehorsam bist. Und dann auf einmal kannst du über das Ganze lachen. Und das ist so erleichternd. Die Dämonen können das nicht verkraften, wenn man sie auslacht, wenn man das alles gar nicht so ernst nimmt. Wenn man diese schlimmen Dinge gar nicht so schlimm findet und auf einmal lachen muss darüber, dann laufen die bald weg. Sagen sich, gehen wir zum Nachbarn. Mal gucken, ob wir da mehr Erfolg haben. Ob er sich fressen lässt. Dieser hier ist zu zäh. Der lacht ja auch noch. Ne. Amen, amen. Gute Botschaft ist das, wichtige Botschaft. Wichtig, wichtig, wichtig. Der Teufel lebt von unserer Kraft. Es ist immer, er raubt uns unser Leben. Er hat kein eigenes, keine eigene Kraft. Er raubt unsere. Er ist ein Dieb und ein Räuber, ganz genau, ne? Jesus aber ist gekommen, um uns das Leben in Fülle zu geben. Gott nimmt uns nicht unser Leben, er gibt uns unser Leben. Viele religiöse Christen haben das Gefühl, Gott nimmt ihnen ihr Leben. Es ist aber nicht so. Er gibt ihnen ihr Leben.